Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallo!
Hi!
Ich würde ja sagen, die 14 Tage sind um, aber es sind viel mehr als 14 Tage jetzt gewesen. Aber mich hat es ja zu Weihnachten so aus den Latschen gehauen.
Also, das stimmt.
Ich war ja bis Heiligabend dachte ich eigentlich, es wird besser und Heiligabend hatte ich dann Fieber und dann war ja ganz vorbei.
Ja, und von daher konnten wir ihn leider nicht aufzeichnen.
Genau, dann warst du noch im Urlaub.
Dann war ich im Urlaub, dann bist du umgezogen.
Richtig.
Oder du bist noch mitten im Umzug.
Ja, wobei das meiste ist ja jetzt Gott sei Dank schon drüben. Und wenn ich Glück habe, kommt dann heute auch der Mann von der Telekom, um mir meinen Anschluss freizuschalten. Weil das letzte Woche in dem Blizzard, den sie angekündigt haben, nicht so funktioniert hat, wie es hätte sein sollen. Aber
wir drücken die Daumen.
Genau, auf jeden Fall. Und dann läuft auch jetzt alles wieder seinen gewohnten Gang. Alle 14 Tage werdet ihr wieder was von uns hören.
Genau.
Und ja, ich würde das Feedback heute mal weglassen. Aber es war so durchweg ganz positiv. Vielleicht, dass wir ein bisschen mehr Action mal mit reinbringen. Das kam noch. Also das ein bisschen spannender.
Okay.
Dass ich es nicht nur so runterratter wie.
Also mehr besprechen eigentlich als wie.
Ja, und mit ein bisschen mehr Elan so.
Ja, das, okay.
Genau. Aber ansonsten eigentlich durchweg ganz positiv. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal rein. Die Folge hätte eigentlich vor 14 Tagen ganz gut gepasst, weil es geht um etwas, was an Silvester passiert ist. Und zwar Silvester im Jahr 2017. Wir befassen uns nämlich heute mit dem Absturz eines Wasserflugzeugs, der Sydney Seaplanes vom 31.12.2017. Und in dem Atemzug würde ich mal fragen, ist einer von euch schon mal mit einem Wasserflugzeug geflogen?
Also ich nicht.
Aber würdest du dich trauen?
Ich müsste mir das angucken, wie es aussieht. Aber ich denke mal schon, das muss, glaube ich, schon echt cool sein, ja.
Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich fahre ja gerne Schiff und bin gerne auf dem Wasser. Aber ob ich jetzt mit 100 km/h irgendwie über die Wasseroberfläche...
Das muss mega sein.
Ja, wahrscheinlich schon,
ja,
aber
ja.
Ich weiß nicht.
Ich auch nicht, aber...
Schreiben wir auf unsere Bucketlist.
Ja, genau.
Vielleicht sollten wir aber vorher jetzt noch kurz klären, was ein Wasserflugzeug überhaupt ist. Denn wir sprechen heute über ein sogenanntes Schwimmerflugzeug. Charakteristisch dafür sind zwei oder mehr Schwimmer unter dem Rumpf, die die Maschine auf dem Wasser stabilisieren. Dabei sind die Schwimmer so konstruiert, dass sie beim Beschleunigen relativ schnell ins Gleiten kommen und so erreichen die Dinger auch tatsächlich relativ fix ihre Abhebegeschwindigkeit. Und meistens findet man sie dort, wo große Flugzeuge einfach nicht landen können. Malediven, Karibik. Oder wie im heutigen Fall in den Weiten Australiens.
Oh, ist ja nicht mal eben um die Ecke.
Das stimmt. Sie können also auf dem Wasser genauso fahren wie normale Flugzeuge an Land und kommen so eben auch zu ihren Anlegestellen. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine De Havilland Canada DHC-2 Beaver. Kennzeichen VH-NOO. Mit der Werksnummer 1535. 54 Jahre hatte die Maschine im Jahr 2017 schon auf dem Buckel. Erstflug am 29.11.63. Und die Maschine ist tatsächlich 1996 schon einmal abgestürzt. Der damalige Pilot kam dabei ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt wurde die DHC-2 Beaver noch als Agrarflugzeug genutzt, war also für die Landwirtschaft im Einsatz. Mhm. Und nach diesem tragischen Unfall wurde sie jedoch komplett wiederhergestellt und auch durch die Civil Aviation Safety Authority, also die britische Behörde für die zivile Luftfahrt, bestätigte die ordnungsgemäße Reparatur. Betrieben wurde das Hochdeckerflugzeug mit einem Steuermotor von Pratt & Whitney. Zu ihrem Kennzeichen bzw. ihrer Registrierung erhielt sie damals den Taufnamen Cambria. Seit dem Umbau mit den Schwimmern hat sie nun schon 21.872 Flugstunden in der Luft verbracht. Und jetzt schauen wir doch mal auf die Besatzung des heutigen Tages. Sie besteht bei dieser Art von Flugzeug nur aus einem Piloten oder einer Pilotin.
Mhm.
In diesem Fall heute ist das Gareth Morgan. Der 44-Jährige besaß die kanadische und auch die australische Staatsbürgerschaft. Er kann auf 10.762 Flugstunden Erfahrung zurückblicken. Und Passagiere gab es auch. Hierbei handelt es sich um 5 britische Touristen. Richard Cousins, 58 Jahre alt und CEO eines großen britischen Gastronomieunternehmens. Des Weiteren waren seine 2 Söhne, seine Verlobte und dessen Tochter mit an Bord des Flugzeugs. Heben wir nun aber langsam ab. Flugzeit ungefähr 20 Minuten. New South Wales ist ein Bundesstaat an der Ostküste Australiens und Sydney ist ihre Hauptstadt. Etwa 8,5 Millionen Einwohner leben in diesem Bundesstaat. Alleine 2/3 gehören hier zum Großraum von Sydney. Doch im Gegensatz zu dem pulsierenden Leben in der Millionenmetropole mit dem bekannten Sydney Opera House, der University of Sydney, dem Bondi Beach oder der ganzen imposanten Skyline bietet New South Wales auch über 780 Nationalparks.
So viele?
Ja, krass, oder?
Krass.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht.
Also ich war tatsächlich auch verwundert, als ich das gesehen habe. Aber da ist auch alles dabei. Regenwälder, Wasserfälle, Buschlandschaften, Meere.
Das ist aber Hammer, ne?
Ja, oder auch richtiges Outback, wenn du möchtest.
Ja. Also, und das Outback, das wusste ich. Ne?
Ja.
Weil da ist, das ist ja da eben halt viel, ne?
Ja.
Aber so Regenwald und so, wenn
ja.
man so an Australien denkt. Naja.
Total verrückt.
Ja.
Die haben irgendwie da alles anscheinend.
Cool.
Und
nur das Viehzeug nicht.
Ja, das braucht wirklich keiner. Also
das
so
stimmt,
Spinnen.
Das Giftige,
und so.
Ja, richtig. Naja, gut.
Und für die Patchwork-Familie aus Großbritannien geht es heute zu einem Fly and Dine Event. Also Fliegen und Essen. Fliegen und Essen wäre ja genau meins.
Ja, das stimmt.
Das Ganze findet in einem Restaurant am Cottage Point statt. Ganz idyllisch am Hawkesbury River im Ku-Ring-Gay Nationalpark gelegen. Um 11.35 Uhr Ortszeit geht es endlich los. Der Flug verläuft ruhig und die Route führt sie über die nördliche Küste. Um kurz vor 12 am Mittag landet die Beaver auf der Wasseroberfläche am Cottage Point. Während die 5 Passagiere jetzt zu ihrem Mittagessen geführt werden und das Event genießen, fliegt Kapitän Gareth Morgan noch ganze 4 Flüge, bevor er um 13.53 Uhr final zurückkam, seine Maschine an der Schwimmbrücke festmachte und sich auf dem Weg zum nahegelegenen Kiosk machte.
Wir gehen einkaufen?
Naja, bevor er rumsitzt und sich langweilt.
Oh ja, gut, okay. Einleuchtend.
Aber so viel Zeit hatte er tatsächlich auch nicht, denn gegen 14.15 Uhr bekam er den Anruf, dass ein anderes Wasserflugzeug den Platz am Steg benötigte. Und so machte er sich auf den Weg zurück, löste die Seile vom Steg, startete den Motor, lehnte die Tür an und fuhr los. Nach etwa 27 Minuten konnte er dann zurückkehren, verzurrte seine Beaver und sah dann nach seinen Passagieren vom Vormittag. Denn planmäßig sollte es um 15 Uhr zurück zum Startpunkt gehen. Und genau so geschieht es dann auch. Um 14.57 Uhr begannen die 5 Passagiere plus der Kapitän mit dem Einsteigen und nur 7 Minuten später fuhr die Havilland DHC-2 Beaver zu ihrem Startpunkt nach Coen Creek. Es ist mittlerweile 15.11 Uhr, als der Kapitän beginnt zu beschleunigen, und zwar so lange, bis die Schwimmer die Bugwelle, die sie selbst erzeugen, überwinden. Abhebegeschwindigkeit etwa 100 km/h und das in nur 15 Sekunden. Dann steigt die Beaver in den Himmel, relativ steil, denn rund um Coen Creek gibt es Berge mit einer Höhe von über 100 Metern. Von ihrem jetzigen Standpunkt aus gibt es 2 verschiedene Flugrouten. Variante 1, sie folgen dem Kanal und fliegen dann parallel zur Küste wie auf dem Hinweg. Oder Variante 2, er dreht um und fliegt über das Land wieder in Richtung, aus der er gestartet ist. Doch die Beaver steigt für etwa 1 Kilometer nur auf eine Höhe von etwa 30 Metern, dreht dann plötzlich in eine steile Rechtskurve und rast der Wasseroberfläche entgegen. Knapp 2 Minuten nach dem Start kommt es zum Aufprall. Die Maschine überschlägt sich und versinkt sofort in der Jerusalem Bay. Zeugen des Unglücks versuchen noch zu helfen, doch sie schaffen es nicht, die Personen aus dem Flugzeugwrack zu retten. Alle 6 Menschen an Bord verlieren ihr Leben. Es dauert nicht lange, bis die ATSB, also das Australian Transport Safety Bureau, vor Ort ist. Gemeinsam mit der Küstenwache wird das Wrack geortet. Es befindet sich in einer Tiefe von rund 14 Kilometern. Aber die Ermittler brauchen das Wrack, denn es gibt kein Radar oder Funkdaten und Flugschreiber sind bei den kleinen Maschinen auch nicht an Bord.
Nee, das hatten wir ja schon mal, ne?
Ja, da unterhalten wir uns ja regelmäßig, also bei so kleinen Flugzeugen immer mal wieder drüber, auch Hubschrauber und so.
Genau, die haben das ja auch nicht.
Ja.
Obwohl man das mal einführen sollte, ne? Also ich meine...
Finde ich auch.
Ja, bei 6 Menschen oder 200, also das ist kein Unterschied, ne?
Das stimmt. Aber, also die Bergung des Wracks wird geplant, geht aber halt nicht von heute auf morgen. Und in der Zeit beginnt schon die Befragung der Zeugen, denn davon gibt es einige. Irgendjemand muss doch schließlich irgendwas gesehen haben. Mithilfe von Landkarten und einem Flugzeugmodell sollen diese nun ihre Sichtungen beschreiben. Zuerst war alles ganz normal, doch aus irgendeinem Grund stieg das Flugzeug nicht weiter als 30 Meter, flog dann in die Jerusalem Bay, begann eine scharfe Rechtskurve und prallte dann auch schon aufs Wasser. Doch der Flug ist eben nicht vollständig beobachtet worden und so können die Ermittler sich den Grund für das Ganze noch nicht erklären. Denn was die Zeugen auch berichten, ist, dass die Motorgeräusche ganz normal waren und auch kein Rauch oder so zu sehen war. Mhm. Anhand der Routenplanung, die den Beamten vorliegt, zeigt sich jedoch etwas ganz anderes. Denn die Jerusalem Bay, eine kleine, wunderschöne Bucht nordwestlich vom Cottage Point, lag überhaupt nicht auf der geplanten Route.
Aber hat er die Orientierung verloren?
Ja, genau, oder das wissen sie eben nicht.
Ah, okay.
Und deshalb ist es gut, dass jetzt endlich das Wrack geborgen und in einen Hangar gebracht wurde. Das dauerte 4 Tage. Also es sind jetzt 4 Tage seit dem Absturz.
Ja, aber war es noch ganz?
Ja, ja.
Ja, also ein paar Teile bestimmt ab und so.
Ja, ja, okay. Genau. Mhm. Und zwar wurde das Flugzeug auf dem Kopf liegend geborgen. Und genau in dieser Position wurde es dann auch in den Hangar gebracht. Anhand der verbogenen Propellerblätter, die waren nämlich an der Spitze und in der Mitte verbogen, lässt sich erkennen, dass der Motor beim Aufprall ganz normal gelaufen haben muss. Und auch sonst lässt sich erst einmal keine Spur dafür finden, dass es sich um einen technischen Defekt gehandelt hat. Doch die Beschädigung an der Nase und dem Rumpf der Beaver zeigen, dass sie jetzt einen Winkel von 25 Grad aufweisen. Und damit ist der ganze vordere Teil quasi nach oben gebogen, weil eigentlich hat die Beaver vorne nur einen Neigungswinkel von 13 Grad. Doch sie finden noch etwas anderes, das das Rätsel um den Flug eventuell lösen kann.
Ja, aber ich bin mal gespannt.
Berechtigt.
Berechtigt.
Denn sie haben eine Kamera am Wrack gefunden. Aber wer weiß, ob die Speicherkarte noch was anzeigt. Ich meine, nach 4 Tagen im Wasser.
Ja, das stimmt. Aber ne, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, ne?
Also auf jeden Fall.
Darauf zu gucken. In der heutigen Zeit.
Genau.
Computerkram.
Ja. Ja. Und genau deshalb schicken sie die Speicherkarte der Kamera jetzt zu Spezialisten. Wenn jemand die Daten retten kann, dann die. Doch kommen wir zurück zur Ursachenermittlung. Denn vielleicht kam es durch die steile Rechtskurve am Ende zu einem Strömungsabriss? Das wäre schließlich eine Erklärung. Denn im Handbuch der Beaver ist ganz klar nachzulesen, dass es ab einem Neigungswinkel von 12 Grad genau dazu kommen kann. Vorausgesetzt, die Klappen an den Flügeln stehen noch auf Steigmodus. Und genau das ist es, was sich anhand der Wrackteile in dem Hangar beweisen lässt. Denn die Stellmotoren zeigen ganz klar, wie die Klappen eingestellt waren. Sie waren noch im Steigmodus. Nun ist also bewiesen, dass ein Strömungsabriss für das Ganze verantwortlich war. Aber warum? Und warum flog der erfahrene Pilot überhaupt in die Jerusalem Bay? Schließlich ist sie eigentlich so etwas wie eine Sackgasse. Zeit, sich die Akte von Kapitän Gareth Morgan genauer anzusehen. Über die gesamten Flugstunden haben wir am Anfang schon gesprochen. Doch allein auf dem Modell der Unglücksmaschine hatte er schon 535 Stunden gesammelt. Bei Sydney Seaplanes arbeitete er seit Mai 2017, doch er war hier schon einmal angestellt, nämlich von 2011 bis 2014. Er war also einfach ein erfahrener Pilot. bleibt trotzdem noch zu klären, ob eventuell Alkohol oder Drogen im Spiel waren.
Naja, stimmt, aber das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal hier am Podcast.
Das stimmt. Mhm. Deswegen ist das auch genau gut, dass die das jetzt testen. Aber der toxikologische Befund zeigt keinerlei Spuren. Weder von dem einen noch von dem anderen. Daran lag es also auch nicht. Mittlerweile ist ein Monat vergangen und dann ist die Speicherkarte endlich ausgewertet. Über 300 Bilder konnten so rekonstruiert und gerettet werden. Ob nun also endlich Licht ins Dunkle kommt? Die Bilder zeigen, dass derjenige, der sie geschossen hat, neben dem Piloten saß. Insgesamt sind es knapp 10 Bilder, die den Start- und den Steigflug zeigen. Mehr aber eben auch nicht. Doch können die erfahrenen Beamten vielleicht anhand der Bilder genauere Aussagen zur Flugroute treffen? Können sie. Es ist zu sehen, dass das Flugzeug am Cottage Point losfuhr und in Cowan Creek startete. Und dann mit einer Kurve in die Jerusalem Bay flog. Doch auch das liefert keinen Grund für den Absturz.
Ja, oder war das vielleicht etwas Medizinisches?
Ah, du meinst so herzinfarktmäßig?
Genau, wäre ja theoretisch eine Möglichkeit.
Ja, hast du recht.
Ja.
Doch in den Unterlagen des letzten, also der letzten medizinischen Untersuchung, stand nur etwas von einer Bradykardie, also einem verlangsamten Herzschlag. Doch das alleine ist auch kein Grund, auf irgendwas Schlimmeres zu schließen. Und so kommen die Ermittler einfach nicht weiter. Es gibt einfach keinen plausiblen Grund für das Unglück. Und dann irgendwann beginnen sie eben, den Abschlussbericht zu verfassen. Zumindest, bis das Telefon klingelt.
Ja, und wer ruft an? Der Hersteller?
Ja, so ähnlich. Es ist ein Luftfahrtmediziner.
Okay.
Und er bringt die ATSB-Beamten auf die Spur von Kohlenmonoxid, kurz CO. CO entsteht beim Verbrennen und das natürlich auch bei Flugzeugmotoren, genauso wie beim Auto und einem Feuer.
Ja, klar.
Hört man ja leider ab und an, dann wenn wieder irgendwelche Heizungen defekt waren. Kohlenmonoxid ist ein Gas. Farblos, geruchlos und geschmacksneutral.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, das riechst du ja noch nicht mal. Das ist ja das Fatale an der ganzen Sache.
Genau, das ist das, was es so gefährlich macht. Ja. Denn beim Einatmen heftet es sich an die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, gaukelt ihnen vor, es wäre Sauerstoff und verdrängt diesen so nach und nach aus dem Körper. Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsstörungen und noch einiges mehr können dann auftreten. Sollte es noch länger oder hochdosierter eingeatmet werden, kann es über Bewusstlosigkeit auch zum Tod führen. Die Frage ist eben, wenn es so war, wie kam es in die Flugzeugkabine?
Ja, aber da ist meine Frage jetzt, wäre das bei der Obduktion nicht aufgefallen? Also haben die das nicht getestet?
Nein.
Okay. Oder kann man das nicht testen? Ich weiß das nicht.
Doch.
Kann man.
Ja.
Okay.
Aber solche Tests werden oder wurden wohl nur gemacht, wenn es ein Feuer gab.
Ja.
Und dafür gab es ja keine Veranlassung.
Ja, nee, das stimmt. War ja kein Feuer.
Aber die Ermittler haben Glück. Denn es existieren tatsächlich noch alte Proben. Nun gibt es also neue Tests mit dem Augenmerk auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Und tatsächlich. Bei 2 Passagieren und dem Kapitän war genau dieser Wert deutlich erhöht. Laut Auswertung lag er bei 11%. Kopfschmerzen, Schwindel und kognitive Beeinträchtigung hätte er damit sicher gehabt. Doch trotzdem denkt man ja an sowas nicht. Oder denkst du bei Kopfschmerzen gleich an eine Vergiftung?
Nee, das nicht. Aber es wäre schon komisch, wenn sich andere auch komisch fühlen würden. Auf einmal, also da würde ich schon so sagen.
Aber
so,
man weiß ja nicht, ob die sich darüber unterhalten haben. Wenn ich mich irgendwann komisch fühle, sage ich ja auch nicht sofort. Oh, irgendwie ist mir aber gerade.
Nein, das nicht, aber man sieht das ja. Und ich denke mal, es wären starke Kopfschmerzen gewesen sein, ne?
Das weiß ich nicht.
Aber, naja, ne, aber die Frage ist eben halt, wie kam es dahin?
Und genau das müssen sie jetzt herausfinden. Eine Heizung gab es nicht. Also kann es nur noch von den Abgasen gekommen sein. Wenn der Motor, also der Propeller, läuft, werden die heißen Abgase über den Auspuffkrümmer und das Auspuffrohr nach draußen geleitet. Und bei genauerer Ansicht des Krümmers finden die Beamten Risse im Rohr und das Labor bestätigt eindeutig, dass diese schon vor dem Absturz dort gewesen sein müssen. Denn sie hat schon Roststellen. Das Kohlenmonoxid wurde also nicht richtig nach außen geleitet. Und jetzt müssen Sie nur noch wissen, wie es dann in die Kabine kam. Denn normalerweise ist dazwischen noch eine Brandschutzwand, die eben genau das verhindern soll. In dieser Brandschutzwand sind zwei herausnehmbare runde Metallplatten eingebaut. Bei Wartung kann man dadurch arbeiten. Doch es zeigt sich, dass bei einer dieser Metallplatten eine Schraube fehlt. Und bei der anderen sogar zwei.
Ja, aber das kann doch nicht sein.
Doch. Und damit war aber eben dann auch der Motorraum nicht mehr von der Kabine getrennt. Dann haben sie in diese Wartungsbücher geguckt und dabei zeigt sich, dass diese Platten das letzte Mal im Frühjahr 2017 entfernt wurden.
Ja, aber so lange ist das her und warum ist das vorher nicht da, also da jetzt nichts passiert?
Und genau das, ist sein? Die Frage,
okay.
Weil das Flugzeug ist ja jetzt im Prinzip dann irgendwie dreiviertel Jahr
ja, genau.
geflogen.
Ja.
Deswegen müssen die Ermittler jetzt herausfinden, was war am Unglückstag anders. Vielleicht geben die Flugbücher darüber Aufschluss. Am Unglückstag hatte Kapitän Morgan viele kurze Flüge hintereinander. Also wäre eine Möglichkeit, dass sich das CO langsam in seinem Körper angereichert hat und eben immer mehr wurde, solange bis es zu viel war. Oder aber erinnerst du oder erinnert ihr euch noch daran, dass er sein Flugzeug vom Steg wegbewegen musste und dann auf dem Wasser bei laufendem Motor 27 Minuten lang gewartet hat?
Ja, genau.
Und eventuell war genau das Problem. Fotos und Videos anderer Cottage Point Besucher zeigen, dass er seine Flugzeugtür nur angelehnt hatte. Könnte das einen Sog erzeugt haben, der die Abgase noch schneller in die Kabine zog? Es wäre eine Möglichkeit. Doch um diese Theorie zu beweisen, müssen sie es selbst testen.
Ja, aber ist ja lebensgefährlich.
Definitiv. Aber sie tun es trotzdem.
Ja, aber ich denke mal, die haben natürlich auch Masken drauf. Ne? Also die setzen sich da ja jetzt nicht rein, um zu gucken.
Ja, die haben auch...
Darum ging es ja auch nicht.
Genau.
Sie wissen ja, wo...
Die haben auch Kohlenmonoxid-Mess- und Warngeräte. Und,
genau.
Trotzdem präparieren sie ein baugleiches Flugzeug. Und bei geschlossenen Türen kamen sie nach einer vorher festgelegten Zeit auf einen erhöhten Wert, der schon bedenklich war. Doch beim zweiten Versuch mit eben angelehnter Tür schoss der Wert in kürzerer Zeit auf mehr als das Doppelte.
Krass.
Sie haben jetzt also die Unglücksursache gefunden. Kohlenmonoxidvergiftung. Und zur Sicherheit überprüfen Sie nun auch andere der Havilland DHC-2 Beaver, die von der gleichen Wartungsfirma betreut wurden. Und was glaubst du, Einzelfall?
Naja, wenn du jetzt schon so fragst, fanden sie auch andere Flugzeuge, wo die Schrauben fehlten. Also kann ich mir
ja
nur so vorstellen.
Hast du recht.
Okay.
Es hätte also in der ganzen Zeit noch viel häufiger zu solchen Unfällen kommen können.
Ja, aber bei den Tests hatten die ja jetzt Warngeräte, aber in den Flugzeugen waren ja keine verbaut, oder?
Das ist der Knaller, denn es gab tatsächlich einen CO-Warner. So ein tragbarer, den du überall mit hinnehmen kannst, nicht größer als eine Zigarettenschachtel. Und der funktioniert, indem er die Farbe ändert. Also der ist eigentlich gelb. Und wenn der CO quasi misst, dann wird der blau.
Ah, okay.
Doch der aus dem Flugzeug war so ausgeblichen, dass man darauf nichts mehr erkennen konnte. Also selbst wenn er funktioniert hätte.
Ja.
Und deshalb empfahl die ATSB CO-Warngeräte mit einem akustischen Warnton. Dann hätte man das nämlich
vielleicht. Denn, ja, auch. Genau. Aber warum muss immer sowas passieren? Dass man das auch denn nicht mit checken muss, ne? Da so ist dann, ist das in Ordnung oder nicht in Ordnung? Also ich, ja, wenn man wahrscheinlich dran glaubt, dass sowas nicht passiert oder nicht passieren kann, dass es unmöglich ist. Ja.
Es ist ja auch total verrückt, weil das Ding ist ja auch eine Dreivierteljahr geflogen, ohne dass irgendwas aufgefallen wäre.
Ja.
Und hätte der einfach die Tür zugemacht?
Wäre das gar nicht so weit gekommen, ja.
Aber
das da kann man ja auch nur hoffen, dass die Opfer, das vielleicht nicht so, naja, gut, aber es war ja nicht so hoch, ne? Also werden die wahrscheinlich, ist schon schlimm, ja.
Ja, also wieder etwas, was hätte einfach vermieden werden können.
Definitiv.
Verrückt.
Ja, aber es müssen immer Fehler passieren, damit was unternimmt, weil...
Ja, leider ja.
Sonst wird es nicht gemacht, ne?
Ja, und damit bin ich dann jetzt auch durch.
Jo.
In 14 Tagen geht's weiter. Jetzt auch wieder dann regelmäßig, nachdem alles jetzt vorbei ist. Und gleich folgen die Outtakes, wie immer. um die Stimmung vielleicht noch mal ein bisschen wieder aufzuheben. Und damit verabschieden wir uns.
Ja, auf jeden Fall. Bis
in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
So können auf dem Wasser, also Sie können.
Ich wollte das Zirpen gerade machen, ja. Ich kann es leider nicht.
Während die 5 Passagiere jetzt zu ihrem Mittagessen. Es dauert nicht lange, bis die ATSB, also das Australian Transport Safety Bureau, vor Ort.
Ja, aber wenn das so wäre, dass bei der hat man da benutzt.
Die Frage ist eben.
So, ich dachte, die hat es gesagt.
Fotos und Videos anderer Cottage Point Besucher zeigen, dass er heute ist auch der Wurm drin.
Der wird ein Schal.